Heiliger Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Welche Zeiten in deinem Leben zählst du zu deinen Hochzeiten, zu den Highlights, zu den besten Erinnerungen? Sind es bei dir eher so herausragende Ereignisse, glückliche Überraschungen, krasse Bewahrung, Wunder? Und hast du es eher so allein für dich als Hochzeit erlebt oder waren das irgendwie gemeinsame Sternstunden, deine Hochzeiten? Fast würde ich jetzt in eine Wette eingehen. Wobei, in Ottendorf weiß man nie. Also fast würde ich wetten, dass jetzt niemand an eine Krise gedacht hat, an eine Wüstenzeit. Es sei denn, das war nur der Anfang, der Ausgangspunkt. Und dann, ja dann kam die Hochzeit oder Hochzeit oder was auch immer. Wüste wünscht sich ja niemand. Wüstenzeit. So voll runtergefahren, aufs Minimalste beschränkt, wo man sehen muss, dass man einigermaßen überlebt. Wüste. Ohne Ablenkung. Ohne Zerstreuung. Ohne Netz und WLAN. Wüste, aufs Elementare beschränkt, dünnhäutig, empfindsam, reizbar. In der Bibel hat Wüste einen Wert. Sie wird zum geistlichen Ort. Wesentliches geschieht genau dort. Zwischen Gott und Mensch. Gott meidet die Wüste nicht. Man könnte sogar denken, dass Gott gern die Wüste wählt, wenn er Kontakt zu uns Menschen sucht. Dass er uns dort irgendwie besser kriegt oder wir ihn. Gott macht die Wüste schön mit sich selbst. Wertvoll. Sie ist Teil seiner Pläne. Davon weiß Israel zu erzählen, unser älterer Bruder. Die Wüste gehört zu seiner Geschichte mit Gott. Es ist eine Liebesgeschichte. Und die führt zu einer bleibenden Verbindung zum Bund, wie ein Ehebund zwischen Gott und Israel. Ja, und wie das bei Paaren so ist, man fragt sie gern nach ihren Kennenlerngeschichten, wie sie sich gefunden haben. Und aus der hören wir heute einen kleinen Abschnitt. Es beginnt wie bei Verliebten, die die Monate zählen, die sie nun schon zusammen sind. Da heißt es, genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Bergs Sinai ihr Lager auf. Drei ereignisreiche Monate laufen genau auf diesen Punkt zu. Jetzt. Also bis hierher, da war der Auszug aus Ägypten von aufwühlenden, krassen Plagen befördert. Freiheit aus der Sklaverei, raus hier. Dramatische Rettung durch das Schilfmeer. Hunger und Durst in der Wüste. Murren, Proteste. Sehnsucht zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Protest gegen Mose, Murren gegen Gott. Wundersame Versorgung und Ernährung in der Wüste. Wolkensäule und Feuersäule weisen den Weg. Täglich. Sie erleben Führung. Was ist das für ein Lebensgefühl? Geführt werden. Täglich. Doch geführt durch die Wüste. Weil dort weniger bewaffneter Kampf lauert. Wüste soll hier beschützen und fordert zugleich total heraus. 3 Monate sind sie jetzt zusammen. Gott führt sie in die Wüste und die wird zum geistlichen Ort. Israel lagert in der Wüste, heißt es. Also keine kurze Zwischenstation, so Augen zu und durch. Dort, wo niemand sein will, lagern sie, dem Berg Gottes gegenüber. Wer ahnt wohl, was jetzt kommt? Was weiß denn das Volk schon vom Gottesberg, an dem sie gerade sind? Wofür hat es Augen in der Wüste? Was erwartet man da? Tja, und was wäre nun das Volk ohne Mose? Denn Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Mose mit seiner Berufung als Leiter verhält sich wie ein Leiter, schwimmt nicht mit in der Masse der Bedenkenträger, der Zweifler, der Ängstlichen, der Problematisierer und Jammerer. Mose lebt seine Berufung, egal was es ihn kostet. So viel ist schon mal klar. Und Mose kennt den Gottesberg, wo sie jetzt sind. Hier war er schon, mit den Schafen vom Schwiegervater. Irre mit Schafen in der Wüste. Da hat der Busch gebrannt. Heiliger Boden. Schuhe aus. Hier ist ihm seine Berufung klar geworden. Wurde ja auch Zeit mit gut 80. Hier hat ihm Gott gesagt, dass er das Volk aus Ägypten führt und dass sie dann hier am Gottesberg opfern und anbeten werden. Hier wird etwas passieren zwischen Gott und ihnen. Heiliger Boden, geistlicher Ort. Das war Moses Geheimnis bis hierher. Hier war er schon. Hier hat Gott ihn zum Leiter gemacht. Und darum steigt er jetzt hinauf zu Gott. So sind Leiter, zeigt uns Israel. Und Gott spricht mit seinem Berufenen. Der bleibt nicht allein in seiner Aufgabe mit dem mürrisch-ängstlichen Volk. Und wieder, wie damals, spürt Mose, dass Gott heilig ist. Der Herr ruft ihn vom Berg aus zu. Näher kommen sie einander nicht. Da bleibt heiliger Abstand. Aber Mose hört alles, um klar zu haben, was jetzt zu sagen ist. Was für ein Unterschied, ob Leiter sich etwas aus den Fingern saugen oder ob Gott es hat klar werden lassen. Und was da klar wird, das ist die Liebesgeschichte. Und zwar jetzt aus Gottes Blickwinkel. 3 Monate sind sie zusammen. Das Volk hat seinen Gott erlebt und es hat heftig gemurrt. Immer wieder. Also würden wir das Volk jetzt fragen, wie geht's euch? Das wäre wohl die Antwort. Ich vermute, sie würden trotz aller erlebten Wunder eher klagen. Also so ein bisschen wie wir. Mies geht's, Ägypten war besser, alles wegen dem blöden Mose, irgendwie so. Also wenig romantisch von dieser Seite, Volk. Aber jetzt der andere Blickwinkel auf diese Beziehung von Gott her. Da klingt es ganz anders. Ich habe euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht. Schon 3 Monate, durch alle Gefahren, alle Schrecken, durch allen Knatsch hindurch. Jetzt seid ihr endlich da, bei mir, hier in der Wüste, nur ihr und ich. Jetzt bist du endlich bei mir. Durch Israel sehen wir Gott ins Herz, wie er Nähe sucht, erwählt, sich verbindet, sich verbindlich macht, wie er nichts dem Schicksal überlässt, sondern selbst die Fäden spinnt, die Fäden der Geschichte und darin den roten Faden der Berufung. Und dazu gehört, dass Gott Großes will. Nicht klein, klein, Großes. Hier in diesem Moment einen Bund festmachen. Nichts Vages, Nägel mit Köpfen. Nicht nur gedanklich, in echt. Ein Bund. Gemeinsam vereinbart, bekräftigt, nicht nur eine Phase, ganz. Ich habe euch zu mir gebracht, um euch meinen Bund anzubieten. Wir gehören und bleiben zusammen. Bund fürs Leben. Endlich geklärt, die Beziehung. Kein Rumeiern, sondern besprochen, abgemacht, feierlich besiegelt. Im O-Ton so. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Gott hat sich entschieden, festgelegt für diesen Bund. Gott hat sich dieses kleine Volk erwählt, aber er fragt, ob sie auch wollen. So ist Gott. Er fragt, ob sie auch wollen, ob sie sich auch festlegen auf den einen Gott, was einschließt, dass alles, was sonst noch Götze sein könnte, ausfällt, definitiv. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott. Der Ewige ist einzig, ganz. Für Israel wurde das in der Geschichte kein romantischer Bund, aber ein Bund der Liebe, die auch bereit war, den höchsten Preis zu zahlen. Gott gehört die ganze Erde, heißt es da, also alle Völker sind sein. Da ist kein Unterschied, keine Wertung. Aber dieses eine kleine Volk erwählt er für den Bund. An diesem einen kleinen Volk erkennen wir Gott besonders. An Israel sehen wir Gott ins Herz, der das Geringe, das Kleine sieht und erwählt, der sich festmacht und einen Bund schließt, der nur hält, weil Gott treu ist und treu bleibt. So ist Gott in seinem Wesen, so geht er mit seinen Menschen um. Und was bedeutet der Bund? So fragen wir Menschen, ja, wir wollen wissen, worauf wir uns einlassen, was es uns kostet und was wir davon haben. In unserem kleinen Abschnitt wird dazu noch nicht viel gesagt. Wir sind hier so beim ersten vorbereitenden Schritt. Es ist, als würde die große Hochzeit gerade besprochen. Der Bundesschluss. Aber eins hat Mose, der Leiter, jetzt schon sehr klar zu verkünden. Der Bund bedeutet, dass die Erwählten eine Berufung haben, eine göttliche Berufung. Das ist ihr Privileg. Und diese Berufung ist benennbar, nichts nebulös, Unfassbares. Ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. In dieser Berufung steckt immens viel Würde, von Gott geschenkte Würde. Stellt euch vor, königliche Priester, das sieht man von außen. Wer in seiner Berufung lebt, bewegt sich im Raum seiner von Gott geschenkten Würde und Kompetenz. Priester sind die Verbindungsleute zu Gott, die mit dem heißen Draht nach oben, deren Wort bei Gott etwas gilt, die nicht für sich selbst leben, sondern von denen etwas ausgeht zum Segen für viele. Die sich nicht selbst etwas anmaßen, aber ganz das sind, wozu sie gemacht wurden, in denen sich der göttliche Glanz spiegelt, heilig eben. Darin nun ist das Angebot, das Gott seinem Volk vorlegt, beschrieben. Und der Leiter hat genau das zu vermitteln zwischen Gott und Volk. Und was heißt das nun für uns? Vieles. Aber nicht zuletzt, dass wir uns mitfreuen für Israel, demütig respektieren und Gott loben und ihn anbeten, weil Gott so ist, wie er es uns an Israel zeigt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.